Andreas Frank und Markus Zydra. Dreckiges Geld. Wie Putins Oligarchen, die Mafia und Terroristen die westliche Demokratie angreifen. Am Abend des 11. Mai 2000 betritt eine elegant gekleidete ältere Dame das Spielcasino in Baden-Baden. Am Empfangsschalter zieht sie 20.000 Mark in bar aus ihrer Handtasche und schiebt sie dem Angestellten zu. Dieser nimmt das Geld unbeeindruckt entgegen und reicht der Dame einen Depotbeleg. Sie fragt, ob es auch möglich sei, Geld auf das Depot zu überweisen. Der Angestellte nickt. In den folgenden Tagen gehen rund 35.000 Mark auf das Spielbankkonto der Dame ein, überwiesen aus der Schweiz, von einem anonymen Absender. Hinter diesem Absender steckt Andreas Frank, einer der Autoren von Dreckiges Geld. Er handelt im Auftrag des Bundesaufsichtsamts für Kreditwesen. Die ältere Dame ist seine Schwiegermutter Evelyn Schmidt. Mit ihrer Hilfe kann er einen lang gehegten Verdacht beweisen, dass das Casino erstens illegalerweise Konten anbietet und zweitens, dass das Casino verdächtige anonyme Überweisungen nicht wie gesetzlich vorgeschrieben bei der zuständigen Behörde meldet. So einfach ist es in Deutschland, Geld zu waschen. Noch immer werden in Deutschland jährlich mindestens 100 Milliarden Euro gewaschen. Woher kommt dieses Geld? Wem gehört es? Wofür wird es eingesetzt? Und warum ist das eine Gefahr für die Demokratie? Diesen und weiteren Fragen werden wir im Folgenden nachgehen. Woher kommt die Geldwäsche und wie wurde sie bisher bekämpft? Wir befinden uns im Chicago der 20er Jahre. Die Herstellung und der Verkauf von Alkohol sind seit 1920 in den USA verboten. Damit begann die Ära der Prohibition. Aber natürlich wird geschmuggelt, was das Zeug hält. Vor allem die Mafia verdient Millionen mit illegalem Alkoholhandel. Das Problem? Um die hohen Einnahmen ausgeben zu können, ohne Verdacht zu erwecken, muss man sie vorher irgendwie in den legalen Wirtschaftskreislauf einbringen. Ein Mafiaboss kommt auf die Idee, das illegal erwirtschaftete Geld in Waschsalons zu investieren. Damit wird er zum Geburtshelfer der modernen Geldwäsche. Sogar den Begriff soll er geprägt haben. Sein Name ist Al Capone. Der Staat reagiert zu dieser Zeit kaum auf die Machenschaften des organisierten Verbrechens. So können sich die Mafia und die Geldwäsche relativ ungestört ausbreiten. Erst 1970 wird in den USA der Bank Secrecy Act verabschiedet, mit dem Geldwäsche erstmals unter Strafe steht. Ab jetzt müssen Banken alle verdächtigen Kundengeschäfte melden. Viel tut sich trotzdem nicht im Kampf gegen Geldwäsche. 1989 gründen die G8-Staaten die Financial Action Task Force, kurz FATF, die wichtigste internationale Institution zur Bekämpfung von Geldwäsche. Sie legt Standards für diesen Kampf fest und überprüft deren Umsetzung in den Mitgliedstaaten. Doch zur Blütezeit des Finanzkapitalismus hat die Geldwäschebekämpfung erstmal keine hohe Priorität, auch in Deutschland nicht, wo sich zu dieser Zeit die Mafia breit macht. In den 90er Jahren kauft und renoviert die italienische Mafia zahlreiche Immobilien in den neuen Bundesländern sowie in den ehemaligen Sowjetrepubliken. Damit gehört sie zu den ersten Akteurinnen, die Geld in den Osten bringen. Geld, nach dessen Herkunft in den Kommunen niemand so genau fragt. Zur selben Zeit wird in Europa die erste europäische Geldwäscherrichtlinie ausgearbeitet. Es folgen weitere, schärfere Richtlinien, doch Deutschland versäumt immer wieder, sie auch ordnungsgemäß umzusetzen. 2011 führt die EU-Kommission daher ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland. Ein weiteres Verfahren folgt 2021. Nach wie vor tut Deutschland also nicht genug für die Bekämpfung von Geldwäsche. Doch bevor wir fragen, woran es hapert, schauen wir uns an, wem das dreckige Geld gehört und wo es liegt. Wie und wo wird Geld gewaschen und versteckt? In Bad Kissingen gibt es eine Eissporthalle. Früher trainierte hier das Eishockeyteam der Stadt und die Einwohnerinnen und Einwohner konnten in ihrer Freizeit Eislaufen gehen. Da der Stadt jedoch irgendwann die Mittel für den Unterhalt fehlten, verkauften sie die Halle 2017 an einen unbekannten Investor. Sie steht inzwischen seit mehreren Jahren leer. Und weder die Bürgerin noch der Bürgermeister wissen, bei wem sie sich beschweren sollen. Es heißt, der Besitzer habe zwischendurch gewechselt und der ursprüngliche Investor werde von der ukrainischen Polizei gesucht. Der Fall der Bad Kissinger Eissporthalle ist kein Einzelfall. Immobilien gehören zu den beliebtesten Anlagen für dreckiges Geld. So gibt es in vielen deutschen Städten etliche Gebäude, von denen niemand genau weiß, wem sie eigentlich gehören. Oftmals stehen sie über Jahre leer und verwahrlosen. Zugleich steigen die Immobilienpreise, weil durch die vielen kriminellen Käufer die Nachfrage steigt. Und weil sie die Häuser zu völlig überhöhten Preisen kaufen können. Wieso wird so etwas zugelassen? Das hat sich auch ein Bürger Bad Kissingens gefragt und sich bei der Stadt beschwert. Er meint, sie hätte den Käufer prüfen müssen. Die Stadt erwiderte, ihr hätten dazu die Mittel gefehlt. Tatsächlich ist es oftmals enorm schwierig, die wahren Käufer zu identifizieren und die Herkunft ihres Vermögens zu überprüfen. Komplizierte Unternehmensstrukturen oder Share-Deals verschleiern die wahren Besitzverhältnisse. Share-Deals funktionieren ungefähr so. Irgendeine Briefkastenfirma, meist mit unklarem Eigentümer, kauft Immobilien. Im Anschluss verkauft sie ihre Unternehmensanteile an einen oder mehrere Käufer. Vorteil 1: Die Grunderwerbssteuer entfällt. Vorteil 2: Die wahren Besitzerinnen der Immobilien bleiben anonym. Und das ist nur einer von vielen Tricks. Sie machen es den Behörden schwer, den Überblick zu bewahren, wer welche Immobilien besitzt. Was lässt sich dagegen tun? Zunächst einmal gilt es, die Bargeldzahlung von Immobilien zu verbieten. Beim Drogenhandel zum Beispiel wird bar gezahlt. Dieses dreckige Geld kann man in Deutschland immer noch problemlos beim Kauf von Immobilien verwenden und so waschen. Eine zweite wichtige Waffe ist die Beweislastumkehr. Das heißt, wenn der Eigentümer eines Gebäudes nicht feststellbar ist oder wenn der Verdacht besteht, dass eine Immobilie mit illegal erwirtschaftetem Geld bezahlt wurde, kann das Gebäude beschlagnahmt werden. Nun muss der Verdächtige sich identifizieren und die legale Herkunft des Geldes beweisen. Geschieht dies nicht, wird das Gebäude an die Kommune übertragen. Wem gehört das dreckige Geld? Ein Großteil der Immobilien, von denen zuvor die Rede war, gehört entweder russischen Oligarchen oder der Mafia. Das ist ein offenes Geheimnis. In diesem Abschnitt konzentrieren wir uns auf die Mafia. Als die Mafia nach der Wende in den Osten kam, kaufte sie nicht nur alte Gebäude, sondern eröffnete auch eine Reihe von Gastronomiebetrieben. Die Restaurants boten und bieten eine legale Fassade für illegale Geschäfte und die ideale Geldwäscheanlage. Dreckiges Geld, etwa aus Drogengeschäften, wird einfach als Restaurantumsatz deklariert. Ein Beispiel. Mario L. kommt in den 90er Jahren nach Deutschland. Im Stuttgarter Stadtteil Weilimdorf eröffnet er eine Pizzeria, das Da Mario. Er integriert sich schnell, ist beliebt, das Geschäft läuft hervorragend. Zu seinen prominentesten Gästen und Freunden zählt der baden-württembergische CDU-Ministerpräsident Günther Oettinger. Mario L. organisiert Fraktionsfeste für Oettinger und macht der Partei großzügige Spenden. Zu dieser Zeit wird das Telefon im Da Mario von Ermittlern abgehört. Denn seit Anfang der 90er häufen sich die Hinweise, dass Mario L. ein hochrangiges Mitglied der Ndrangheta ist, der kalabrischen Mafia. Nachdem die Sache aufgeflogen ist, wird ein Untersuchungsausschuss gegründet. Dass ein deutscher Politiker Kontakt hatte zu einem mutmaßlichen Mafia-Mitglied, ist allerdings nicht Gegenstand der Untersuchung. Stattdessen geht es darum, ob die Abhöraktion im Da Mario legal war. Erst 25 Jahre später wird Mario L. zu 10 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Hauptkommissar Wolfgang Rahm reicht das allerdings nicht. Er möchte herausfinden, wie die Mafia in Stuttgart organisiert ist, wo und wie sie ihr Geld anlegt. Doch seine Vorgesetzten haben kein Interesse an weiteren Ermittlungen. Als Rahm auf seinen Plänen beharrt, wird er versetzt. Wie ist so etwas möglich? Zunächst einmal ist Mafiageld ein Segen für finanziell angeschlagene Kommunen. Zudem haben die Polizeibehörden zu wenig Personal und Finanzmittel, um Hinweisen und Verdachtsfällen nachzugehen. Am wichtigsten aber, die Mafia weiß, wie man sich Freunde macht. Der italienische Staatsanwalt Roberto Scarpinato warnt seit Jahren vor der Unterwanderung der Demokratie und der Wirtschaft durch die Mafia. Sie nutze Vermögen aus illegalen Geschäften, um Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft zu bestechen. Um dagegen vorzugehen, könnte man Italien folgen und zunächst einmal die Mafia-Mitgliedschaft unter Strafe stellen. Auf weitere mögliche Maßnahmen gegen Geldwäsche und Korruption im Allgemeinen gehen wir im Folgenden ein. Inwiefern gefährdet dreckiges Geld die Demokratie? Um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns einen Vorfall aus dem Jahr 2014 an. Anfang September wird der estnische Polizist Eston Kochfer auf estnischem Staatsgebiet festgenommen. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB verschleppt Kochfer über die Grenze nach Russland, wo er wegen Spionage angeklagt und verurteilt wird. Er war einer Zigarettenschmugglerbande auf der Spur gewesen und damit auch dem Kreml in die Quere gekommen. Nachdem Kochwer aus dem Weg geräumt ist, kann der Schmuggel im Grenzgebiet weitergehen. Einen Teil der Gewinne überweist die russische Mafia als Gegenleistung für die staatliche Rückendeckung auf ein Bankkonto des russischen Geheimdienstes. Mit diesem Schwarzgeld werden laut verschiedener Quellen wie dem Intelligence and Security Committee des britischen Parlaments hybride Kriegsattacken gegen Europa bezahlt. Dieser beispielhafte Vorfall zeigt, wie Wladimir Putin und seine Führungsriege mit dem organisierten Verbrechen zusammenarbeiten, um einen hybriden Krieg gegen die westlichen Demokratien zu finanzieren. Hybrid ist dieser Krieg, weil neben militärischen vor allem nicht-militärische Strategien zum Einsatz kommen. Zu den wirkungsvollsten nicht-militärischen Attacken gehören Cyberangriffe und Desinformationskampagnen. So verbreitet der russische Geheimdienst etwa seit 2017 gezielt Falschinformationen über polnische Politiker auf Online-Plattformen. Zeitweise kursierte beispielsweise das Gerücht, das polnische Verteidigungsministerium betreibe heimlich einen Escort-Service. Das Ziel solcher Kampagnen ist es, Misstrauen und Verwirrung zu stiften, Verschwörungsmythen zu befeuern und extremistische Positionen zu stärken. Noch wichtiger als Putins Verbindung zur russischen Mafia ist allerdings seine Verbindung zu den russischen Oligarchen. Vereinfacht dargestellt funktioniert der Deal so. Putin verschafft den Oligarchen Rechtsschutz und Reichtum. Dafür vertreten die Oligarchen die Interessen des Kremls im Ausland. Die Frage, wie diese Interessenvertretung funktioniert, führt uns zu einer der wichtigsten Formen hybrider Kriegsführung, der strategischen Korruption. Wie hängen Geldwäsche, Korruption und hybrider Krieg zusammen? Korruption ist in Deutschland weder neu noch selten. In den vergangenen Jahren hat sich jedoch eine besondere Form der Bestechung entwickelt. Die strategische Korruption oder auch Schröderization. Gemeint ist damit die Korrumpierung von Entscheidungsträgern durch Geld oder attraktive Jobangebote von autokratischen Regimen. Das Ziel? An wichtige Informationen zu gelangen, sowie Politikerinnen und Politiker zu manipulieren, um die westlichen Demokratien grundlegend zu destabilisieren. Der Namensgeber dieses Phänomens, Altkanzler Gerhard Schröder, hat es hierbei besonders weit gebracht. Immer wieder verteidigt Schröder den russischen Präsidenten, nennt ihn einen lupenreinen Demokraten und einen Freund. Als Kanzler trieb er die Pläne für eine russische Gaspipeline voran und unterschrieb 2005 den Vertrag für deren Bau. Direkt nach dem Ende seiner Kanzlerschaft nahm er einen hohen Job beim russischen Energiekonzern Gazprom an und wurde Präsident des Verwaltungsrates der Nord Stream 2 AG. Zufall? Wohl kaum. Die Folgen solcher Korruptionsfälle und des hybriden Kriegs im Allgemeinen sind fatal. Bürgerinnen und Bürger verlieren das Vertrauen in die Demokratie und den Rechtsstaat. Wie soll man auch daran glauben, dass die eigene Stimme Gewicht hat, wenn man immer wieder erfährt, dass Geld in vermeintlich demokratischen Entscheidungsprozessen mehr zählt als der Wille der Bevölkerung? Populistische und autoritäre Gruppen gewinnen dadurch an Einfluss. Hinzu kommen die finanziellen Schäden. Die Vereinten Nationen schätzen die jährlichen Kosten von Korruption weltweit auf 3,6 Billionen Dollar. Aber was hat Korruption denn nun mit Geldwäsche zu tun? Oftmals finanziert dreckiges Geld Bestechung. Aber selbst wenn Schmiergeld aus legalen Quellen stammt, müssen die Empfänger den Gewinn waschen, damit die Einnahmen nicht auffallen. Da stellt sich die Frage, wie soll der Kampf gegen Geldwäsche politisch vorangehen, wenn immer wieder korrupte Politiker selbst davon profitieren? Um Geldwäsche effektiv zu bekämpfen, müsste man also zunächst einmal gegen Lobbyismus und Korruption vorgehen. Alle Geschenke und Parteispenden müssten gemeldet werden und einsehbar sein. Was Entscheidungsträgerinnen während der Amtszeit nebenher verdienen und welche Jobangebote sie erhalten, sollte offengelegt werden, genauso wie Beschäftigungsverhältnisse und Gehälter nach der Amtszeit. Aber das allein genügt nicht, um die Unterwanderung der Demokratie zu stoppen. Seit Jahren fordern Kreml-Kritiker wie Alexei Nawalny, den Oligarchen ihre Vermögen im Westen zu nehmen. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Frühjahr 2022 ist es endlich soweit. Das Problem: Ein Großteil der Vermögen ist dank undurchsichtiger Unternehmensstrukturen gut versteckt. Die Lösung: Alle verdächtigen Konten einfrieren, alle Immobilien mit unklarem Besitzer beschlagnahmen. Und zwar am besten in einer Überraschungsaktion über Nacht, damit die Betroffenen ihre Vermögen nicht umlagern können. Anschließend gilt die Beweislastumkehr. Doch um dies durchzusetzen, müssten die involvierten Institutionen und Behörden erst einmal ihre Aufgaben erfüllen. Warum versagen deutsche Behörden bei der Geldwäschebekämpfung? Eines der größten Probleme bei der Bekämpfung von Geldwäsche ist, dass Autokraten, Oligarchen und kriminelle Banden in den westlichen Demokratien Hilfe bekommen. Gut ausgebildete Anwälte, Treuhänderinnen und Wirtschaftsprüfer, sogenannte Crime-Enabler, ermöglichen es den Kriminellen, Steuern zu vermeiden und Geldwäsche zu betreiben. Im Gegenzug erhalten sie fürstliche Honorare. Auch Banken können zu Crime-Enablern werden, ob bewusst, halbbewusst oder unbewusst. Die Deutsche Bank zum Beispiel ist immer wieder in Finanzskandale involviert, darunter auch der größte Geldwäscheskandal Europas. Von 2007 bis 2015 werden täglich mehrere Millionen Dollar auf Konten einer kleinen estischen Filiale der Danske Bank überwiesen. Anschließend wird das Geld über eine größere Korrespondenzbank, in diesem Fall die Deutsche Bank, gegen Gebühr weiter in die EU transferiert. Ein Bankangestellter der Danske Bank wird misstrauisch und findet heraus, dass die Überweisungen von verschiedenen Firmen aus dem Ausland beauftragt werden. Hinter diesen Firmen stecken, wie sich später herausstellt, kriminelle Banden aus Russland. Dieser Skandal weist auf grundlegende Schwächen der Geldwäschebekämpfung im internationalen Bankwesen hin. Die Danske Bank wäre verpflichtet gewesen, ihre Kunden sowie die Herkunft des Geldes zu überprüfen. Und auch die Deutsche Bank hätte Verdacht schöpfen müssen. Große Banken verzichten jedoch oftmals auf die obligatorische Prüfung, vor allem wenn eine andere europäische Bank diese Prüfung schon vorher vorgenommen haben müsste. Woran genau hapert es hier? Zunächst einmal bedeuten Geschäfte mit Kriminellen oft hohe Gewinne für die Banken, während die drohenden Strafen eher gering sind. Expertinnen für Geldwäsche schlagen daher vor, statt Geldstrafen Gefängnisstrafen für Bankgeschäfte mit kriminellen Kunden einzuführen. Das wäre mit Sicherheit abschreckender als die bisherigen Strafen, die für viele Beteiligte Peanuts sind. Aber selbst wenn die Bank verdächtige Transaktionen prüfen will, ist das wegen der undurchsichtigen Unternehmensstrukturen oft schwierig. Daher gilt es zunächst, den Crime-Enablern ihre Tricks gesetzlich zu verbieten. Dazu gehören anonyme Finanzstrukturen, Offshore-Konten und Briefkastenfirmen. Doch es gibt noch einen weiteren Grund dafür, dass die Geldwäsche über europäische Banken so gut funktioniert: Behördenversagen. Die Financial Intelligence Unit, kurz FIU, ist die deutsche Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. Banken, Notare, aber auch Juweliere oder Glücksspielanbieter müssen bei der FIU Meldung machen, wenn ihnen ein Geschäft verdächtig erscheint. Hohe Bargeldzahlungen gelten etwa als Indiz für Geldwäsche. Nach einer solchen Verdachtsmeldung wird die gemeldete Transaktion angehalten. Die FIU muss nun innerhalb von 3 Tagen den Fall prüfen und gegebenenfalls an die Staatsanwaltschaft weiterleiten. Oft jedoch wird diese Frist nicht eingehalten, daher gehen verdächtige Transaktionen einfach durch. Viele Verdachtsfälle werden also nicht oder viel zu spät bearbeitet. Der Grund: Der FIU mangelt es an Finanzmitteln und an Personal. Darüber hinaus fehlt oft der Zugang zu wichtigen Daten. So kann die Behörde beispielsweise nicht direkt herausfinden, ob gegen eine Person, die eine Transaktion in Auftrag gibt, bei der Polizei ein Verfahren läuft. Bürokratie und strenger Datenschutz sind hier im Weg. Inzwischen gibt es Projekte, die Datenschutz und Geldwäschebekämpfung zusammenbringen sollen, in Europa etwa Gaia-X. Hier sollen Daten von Banken, Börsen und Investmentfonds mit denen der Bankenaufsicht und der FIU gebündelt werden. Ein Treuhänder soll Zugriff auf die anonymisierten Daten bekommen. Bis solche Projekte Früchte tragen, wird es allerdings noch dauern. In der Zwischenzeit kommt es darauf an, Behörden wie der FIU die nötigen Mittel zu gewähren. Nur so können sie ihren Job machen. Auch im Westen sind Geldwäsche und Korruption ein ernsthaftes Problem. Welche Ausmaße es hat, zeigen Andreas Frank und Markus Zydra in Dreckiges Geld. Kriminellen Banden, russischen Oligarchen und Autokraten ist es ein leichtes, ihr kriminell erwirtschaftetes Geld hier zu waschen, zu verstecken und damit einen hybriden Krieg gegen westliche Demokratie zu finanzieren. Schuld daran sind einerseits Crime-Enabler, die die Herkunft des Geldes und seine Eigentümer zu verschleiern wissen, andererseits versagen die Behörden, was wiederum auf fehlenden politischen Willen zurückzuführen ist. Es gäbe wirksame Mittel, Geldwäsche und Korruption zu bekämpfen, wie die Beweislastumkehr, doch sie werden selten genutzt, weil es den Behörden an Mitteln mangelt. Es ist höchste Zeit, den Druck auf die Politik zu erhöhen, damit diese endlich härter durchgreift im Kampf gegen Geldwäsche und Korruption. Schließlich geht es um nichts Geringeres als unsere Demokratie.